Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hey, listen, white man, I have had all the bullshit from your race as I can take.
Die Stimmung ist angespannt Anfang der 70er Jahre in den USA unter den Native Americans. Wir haben gerade schon den Aktivisten Russell Means gehört, der hat genug von den weißen Männern und auch genug von den korrupten Eliten in den eigenen Reihen. Er ist Lakota Sioux und Teil der Besetzergruppe, die vor 50 Jahren den Ort Wounded Knee besetzt hat. Für mehrere Wochen Reporter aus aller Welt rückten an und US-Sicherheitskräfte. Das weckte dann damals auch Erinnerungen an das Massaker an Indigenen vor 130 Jahren am selben Ort. Heute ist das betreffende Reservat eines der ärmsten Gegenden in den USA mit hoher Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und Gewalt. Und trotzdem gibt es auch positive Entwicklungen. Ich bin André Zanto, hallo. Und in den USA unterwegs regelmäßig ist Rebecca Hillauer. Sie war in Wounded Knee, in dem Reservat, in dem einige auch heute unzufrieden sind mit der eigenen Führung. Zum Beispiel bei der letzten Notlage.
Anklopfen beim Pfarrhaus der Church of God.
Hallo.
Sylvia Hollerhorn öffnet, die Ehefrau von Pastor Stanley. Die zierliche Dame mit den kurzen Haaren erzählt, was die Leute hier in Wounded Knee im Pine Ridge Reservat in South Dakota zuletzt umgetrieben hat. 8 Tage lang wütete ein Schneesturm.
Die Wasserleitung ist eingefroren gewesen. Zum Glück hatten wir Trinkwasser in Flaschen. Der Schnee lag Meter hoch. Ich habe die Verandatür aufgeschoben, Schnee in einen Eimer geschöpft und im Zimmer schmelzen lassen. Das habe ich so oft wiederholt, bis es jeweils für eine Toilettenspülung reichte.
Anderen im Reservat erging es ähnlich. Manchen war der Weg zu ihrer Dialysebehandlung versperrt. Die Medikamente für Silvias Mann konnten nicht zugestellt werden. Und was taten die Vorsitzenden der Stammesverwaltung? Statt im Chaos zu helfen, waren sie bei dem jährlichen indigenen Jugendsportfestival in Rapid City, 160 Meilen entfernt, beklagt Sylvia Hollerhorn.
Die Leute sagen, der ganze Vorstand war dort. Sie hatten eine Sitzung anberaumt, obwohl sie so gut wie wir wussten, dass der Schneesturm kommen würde. Wenigstens einer von ihnen hätte hier bleiben müssen.
I feel, and a lot of people feel, is that somebody should have stayed home.
Following last night's winter storm emergency, Governor Kristi Noem announced the National Guard.
Stattdessen sandte die republikanische, nicht-indigene Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, die Nationalgarde zu Hilfe, die Schnee räumte und Feuerholz ins Reservat transportierte.
Timber to Pine Ridge.
Das Pine Ridge Reservat der Oglala Lakota ist halb so groß wie Hessen und dünn besiedelt. Es hat gerade mal zwischen 20.000 und 30.000 Einwohner. Die Landschaft ist sanft hügelig mit den pittoresken Felsformationen der Badlands im Nordosten. Vor 50 Jahren strömten Reporter aus aller Welt in das Reservat.
We have tonight one of the strangest stories to come along in a long time. A group of American Indians has taken over the town of Wounded Knee in South Dakota. And they have been holding it for nearly a whole day.
Die Nachricht über die Besetzung von Wounded Knee sorgte weltweit für Schlagzeilen. Am 27. Februar 1973 machten sich rund 200 junge Oglala Lakota und Mitglieder des American Indian Movement auf. Männer und Frauen waren darunter. Sie errichten mit ihren Pickups Straßenblockaden, plündern das Heimatmuseum und den einzigen Handelsposten im Ort, den eine weiße Familie führt, und verbarrikadieren sich dann wochenlang in der Kirche. Eine Besetzung, wie es offiziell heißt, sei das dennoch nicht gewesen, meint Kathy Eagle Hawk, damals 21 Jahre alt. Vielmehr ein verzweifelter Protest gegen den als korrupt angesehenen Stammespräsidenten Robert Dick Wilson. Ein Halbblut-Lakota, sagt eine Anwohnerin.
Er war gegen die Vollblut-Lakota. Er beendete die Sonnentänze und andere Zeremonien. Und seine Männer bedrohten die Leute. Also riefen die Stammesältesten das American Indian Movement zu Hilfe. Und sie beschlossen, Wounded Knee zu übernehmen.
Sie dachten, das beste Bett war, go ahead and take over Wounded Knee.
You make me leave.
my home, my friend. I think I'll go back there again. Wounded knee, I wanna be free.
Das Ereignis hielt Einzug in die US-Musik und trug bei zur Sichtbarkeit der neuen indigenen Identität. 5 Jahre vor dem Protest bzw. der Besetzung entstand das American Indian Movement in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Die Aktivisten wollten auf die hohe Arbeitslosigkeit bei der indigenen Bevölkerung aufmerksam machen, die Wohnungsnot, die Diskriminierung und die Korruption auf der Führungsebene in den Reservaten. Das zog auch Regina Brave an.
They had this really a nice mission statement of no alcohol, no.
Sie hatten dieses wirklich schöne Leitbild: kein Alkohol, keine Drogen, keine Frauengeschichten. Und den Menschen helfen, sich für die Menschen einsetzen. Aber so war es in Wirklichkeit dann gar nicht. Ich weiß das, weil ich ihnen gefolgt bin. So bin ich in Wounded Knee gelandet.
That's how I ended up in Wounded Knee.
Regina Brave ist im Pine Ridge Reservat aufgewachsen. Die Lebenserwartung beträgt zu der Zeit für Männer 47 Jahre. 80% der Einwohner sind arbeitslos, viele Alkoholiker. Häusliche Gewalt ist Alltag. Die Wut auf den weißen Mann, wie Russell Means, der prominenteste Sprecher des American Indian Movement, es formuliert, ist groß.
Hey, listen, white man, I have had all the bullshit from your race as I can take.
Die US-Behörden reagieren schnell auf die Besetzung, bei der die Aktivisten auch Weiße als Geiseln nehmen. So zumindest die offizielle Version, die damalige Aktivisten allerdings bis heute bestreiten. US-Marshals, das FBI, die Nationalgarde mit Scharfschützen, Panzern und Hubschrauber seien schon am nächsten Morgen angerückt, erklärt die damalige Anhängerin Regina Brave.
Most of these young people that came in from Minnesota with AIM.
Die meisten dieser jungen Leute, die zur Unterstützung aus dem Nachbarbundesstaat Minnesota kamen, waren Städter und wussten nicht einmal, wie man eine Waffe benutzt. Einer von ihnen schoss sich ein Loch in den Fuß, weil er die Waffe auf seinem Fuß auf- und abwippte und die Waffe nicht gesichert hatte. Ein anderer hielt seine Hand über den Lauf. So dumm waren sie. Wir haben ihnen erst einmal beigebracht, wie man eine Waffe auseinandernimmt und reinigt.
Take them apart and keep them clean.
We were all wounded at Wounded Knee, you and me.
Der Schauplatz Wounded Knee war schon vorher ein symbolträchtiger. Hier hatte sich am 29. Dezember 1890 eines der letzten Massaker an den American Indians in den USA abgespielt. Soldaten der 7. US-Kavallerie erschossen zwischen 200 und 300 Lakota und verscharrten sie in einem Massengrab. Die meisten davon Frauen und Kinder. Auch 1973 fordert Opfer. 2 junge Lakota werden erschossen. Ein US-Marshal bleibt gelähmt. 71 Tage dauert die Besetzung und die Belagerung. Dann endet der Protest. Die Besetzer ziehen ab, ohne dass ihre Forderungen erfüllt werden. Stammespräsident Wilson bleibt. Beide Seiten nehmen in den nächsten Jahren blutige Rache. Mindestens 60 Unterstützer des American Indian Movement werden ermordet, ebenso 2 FBI-Beamte und eine vermeintliche FBI-Komplizin aus den Reihen der Indigenen. Die Anwohnerin Martha American Horse, damals 14 Jahre alt, erinnert sich.
Before the AIM, then after they came, then the store and the museum and all that, you know, they.
Bevor das American Indian Movement und die anderen wieder abzogen, brannten sie den Laden und das Museum nieder. Auch die Häuser, in denen die weißen Ladenbesitzer wohnten.
Die Bewohner müssen in der Folge zum Einkaufen in die Stadt Pine Ridge, eine halbe Autostunde entfernt. Viele haben kein eigenes Auto. Und so regt sich schnell Unmut über die Zerstörungen. Bis heute sind die Oglala Lakota gespalten, was die damaligen militanten Aktionen angeht. Als Teilnehmerin will Regina Brave heute nichts beschönigen.
AIM over time started romanticizing the occupation of Wounded Knee.
Mit der Zeit begann das American Indian Movement, die Besetzung von Wounded Knee, zu romantisieren. Aber nichts daran war romantisch. Es war bitterkalt und auf uns wurde geschossen. Später wurden 206 von uns angeklagt. Wir, die wahren Kämpfer, die jede Nacht Bunkerdienst geschoben haben. Die sogenannten Anführer saßen in ihren Wohnwagen und haben gut gegessen, während wir gehungert haben. Und heute? Unweit von Wounded Knee gibt es inzwischen ein Vorzeigeprojekt der Thunder Valley Community Development Corporation. Ein Modelldorf, in dem die Lakota wieder ihre Sprache sprechen dürfen, erklärt Dallas Nelson. Er leitet das Sprachprojekt, trägt stolz den typischen langen Zopf der Lakota-Männer und ist dankbar für die Aktivisten der 70er Jahre.
The American Indian Movements, they made it cool to be Lakota during the time when it was frowned upon, when you were put in jail.
Das American Indian Movement machte es cool, Lakota zu sein. In einer Zeit, als man dafür noch ins Gefängnis kommen konnte. Diese Leute haben uns motiviert, die Haare lang zu tragen, unsere Sprache zu sprechen und unsere Zeremonien zu praktizieren.
To reclaim and revitalize and restore who we are as Lakota. I'm 35 years old and my wife is 33.
Ich bin jetzt 35 und meine Frau ist 33. Unsere Eltern waren damals bei den Protesten dabei. Ihnen haben wir es zu verdanken, dass wir jetzt einen Ort wie unseren Montessori-Kindergarten haben können, in dem wir unsere Lakota-Sprache wieder lernen.
Seine Eltern, erzählt Dallas Nelson, hätten beide sogenannte Internatsschulen besucht, in denen zum Zweck der Assimilation nur Englisch gesprochen werden durfte. Er selbst hat Lakota deshalb erst als Erwachsener gelernt.
Dallas Nelson imachiapelo nanakun inawaeki yuna yelabu echiapi na atewaeki Daniel Nelson echiapi.
Nelson zeigt aus dem Fenster auf eine Reihe bunter quadratischer Häuser, die an Norwegen erinnern. Mit dem Thunder Valley Projekt wollten er und seine Mitstreiter eine Gemeinschaft aufbauen, die sozial und ökologisch nachhaltig lebt, sagt der junge Lakota. So wie einst ihre Vorfahren, die mit den Büffelherden wanderten und im Reservat sesshaft werden mussten.
This place has created a space for us to dream. And we can do anything we want.
Wir haben hier einen Raum zum Träumen, wo wir uns ausprobieren können. Wir haben einen unterirdischen Garten, einen geothermischen Garten, einen Obstwald und einen konventionellen Garten. Und demnächst wollen wir 400 Büffel kaufen für eine eigene Herde.
In einem der bunten Häuser lebt Darwin Begay, ein Navajo aus Arizona. Seine Frau ist eine Oglala Lakota aus dem Reservat. Sie ist gerade nicht zu Hause und der junge Vater ist dabei, einen seiner kleinen Zwillingssöhne zu wickeln.
Im Winter bin ich Hausmann, meine Frau ist Fotografin. Ich bin Feuerwehrmann. Im Sommer bekämpfe ich Brände in den ganzen Vereinigten Staaten und reise sehr viel.
Darwin Begay und Dallas Nelson sind eine neue Generation, die durchaus Skepsis bei den traditionsbewussten Älteren auslöst. Vereint sind Traditionalisten und Modernisierer in der Rückbesinnung auf ihr gemeinsames historisches Erbe, das Massaker von Wounded Knee 1890. An jedem Jahrestag findet an der Begräbnisstätte eine Zeremonie statt. An diesem 29. Dezember sind mehr als 100 Menschen neben den Gräbern versammelt, junge und alte. Ein Stammesälterer verbrennt in einem Tongefäß Weihrauch und spricht ein Gebet. Dieses Mal segnet er auch einige originale Relikte des Massakers von 1890. Die Gegenstände sind kurz zuvor von einem Museum in Boston rückgeführt worden. Kleidungsstücke, bestickte Mokassin, Anhänger. Demnächst sollen die Relikte im Museum des Community Colleges des Reservats ausgestellt werden.
Hamadak Yapi, good afternoon. You're listening to KILI Radio 90.1 FM.
Im Reservat gibt es ein Lokalradio, das auch in der Sprache der Lakota sendet und im Februar sein 40. Jubiläum gefeiert hat.
In Pine Ridge, dem Verwaltungszentrum, hat ein Pizza Hut eröffnet und ein Taco Drive-In. Im übrigen Reservat sind viele Häuser immer noch ohne fließendes Wasser und ohne Abwasserentsorgung. Der Bezirk in South Dakota gilt als der ärmste in den USA. Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, Drogen, häusliche Gewalt und zerrüttete Familien gehören noch immer zum Alltag. Das liegt auch an der Anti-Haltung gegenüber der US-Regierung. Denn Washington verteilt die Gelder laut den Verträgen von 1868 an die Stammesverwaltung je nach Zahl der registrierten Einwohner. Und viele Lakota wollen sich nicht registrieren, weil sie die Kontrolle der US-Regierung ablehnen. Entsprechend erhält etwa das Krankenhaus im Reservat weniger Geld. Und wie Stammespräsident Wilson 1973 stehen seine Nachfolger im Ruf, korrupt und Betreiber von Vetternwirtschaft zu sein. Auf den Straßen von Pine Ridge, dem Verwaltungssitz mit rund 3000 Einwohnern, ziehen inzwischen auch Jugendgangs umher und liefern sich regelmäßig Schießereien. Im Zentrum der Stadt, neben Postamt und Tankstelle, kümmern sich zwei Hilfsprojekte um die vielen Obdachlosen. Ein Projekt hat eine 24-Stunden-Suizid-Hotline. Das sieht alles nach wenig Hoffnung aus für die jungen Oglala Lakota. Dallas Nelson vom Thunder Valley Projekt blickt deshalb weit in die Zukunft.
Well, I recognize openly and wholeheartedly recognize that a lot of the things that I'm dreaming of, I probably won't see in my lifetime.
Vieles, wovon ich träume, werde ich selbst nicht mehr erleben. Ich will diese Welt für die nächste Generation so hinterlassen, dass sie sie weiterentwickeln kann, wie ich es nicht zu träumen gewagt hätte. Wir nennen das die Philosophie der 7 Generationen. Man muss von sich aus 3 Generationen zurück und 3 Generationen vorausschauen. Das ist für mich Nachhaltigkeit.
3 Generations back and 3 Generations forward. And that to me is sustainability.
So viel zur Lage der Native Americans in South Dakota, 50 Jahre nach dem Aufstand oder dem Protest von Wounded Knee. Wir wollen uns jetzt geografisch etwas weiter nach Süden bewegen, nach Colorado. Dort lebt Autumn Escher Blackdeer, die ich am Telefon erreicht habe.
Oh, great to meet you.
Sie ist indigene Aktivistin aus der Southern Cheyenne Nation, arbeitet als Assistenzprofessorin an der Graduate School of Social Work in Denver und sie ist durch den 2. Avatar-Film, der auch immer noch in unseren Kinos übrigens ist, recht bekannt geworden durch ihre Social-Media-Äußerungen, weil sie, wie viele Indigene in den USA, zum Boykott dieses Films aufgerufen hat von James Cameron. Und sie war natürlich selbst auch nicht drin.
No, I refuse to watch that nonsense.
Warum hält sie diesen Film für Nonsens?
The entire film franchise is built on this premise of white saviorism or white people becoming native and
diese ganze Filmreihe beruht auf dieser Figur des weißen Retters. Weiße werden zu Indigenen und retten dann die Gemeinschaft. Und es gibt viele stereotype Darstellungen. Keiner von uns aus den indigenen Communities wollte das unterstützen und eher klar und deutlich sagen, wie rassistisch James Cameron war gegenüber indigenen Gemeinschaften. Und wir wollten sagen, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen können. Wir brauchen nicht das große Hollywood, die dann eine weißgewaschene Version unserer Geschichten produzieren.
Was wäre denn ein Science-Fiction-Film zu der Thematik, hinter dem Sie stehen würden? Sie haben ja auch ein paar Tipps auf Twitter veröffentlicht. Was würden Sie da empfehlen?
Der Film Prey ist der aktuellste aus der Predator-Reihe, erschienen bei Hulu. Die Producerin Jane Myers ist Comanche. Der Regisseur war kein Indigener. Und sie haben sehr gut zusammengearbeitet, um indigene Geschichten zu erzählen, ohne diese kolonialen Narrative. Mit den Filmtipps wollte ich zeigen, dass Indigene, wir waren immer Geschichtenerzähler. Und das gilt nicht nur für Filme und Science-Fiction. Es gibt viele Genres, in denen die Zuschauer Indigene unterstützen können und Geschichten sehen, die nicht rassistisch sind.
James Cameron, der möchte ich jetzt mal unterstellen, wollte jetzt nicht bewusst einen aus ihrer Sicht rassistischen Film machen. Er hat ja mal gesagt, dass er die Idee zu Avatar hatte, nachdem er in Brasilien war, im Amazonas, dort Indigene getroffen hat, die eben weiterhin ihre Traditionen leben können. Und dann dachte er, Zitat, hätten die Lakota Sioux in den USA härter gekämpft vor 130 Jahren, wenn sie sehen würden, wie heute ihre Nachkommen leben, mit all den Problemen. Hätten sie dann nicht härter gekämpft? Und diesen Kampf wollte Cameron mit seinem Avatar-Film dann vermutlich zeigen. Eigentlich ja auch, um zu zeigen, wie schlimm die Kolonisierung Nordamerikas durch die Europäer ablief. Was denken Sie darüber?
Yeah, well, I think that's the fundamental quote that demonstrate how racist he truly is. I mean,
ja, ich denke, das war das zentrale Zitat, was zeigt, wie rassistisch er ist. Die Idee, dass die Ureinwohner einfach nur härter hätten kämpfen müssen, soll doch nur den Kolonialismus rechtfertigen. All die Taten, die unsere Vorfahren gegen den Kolonialismus ausgeübt haben, all der Widerstand, hat dafür gesorgt, dass wir noch da sind. Man würde auch nie den Überlebenden des Holocaust sagen, dass ihre Vorfahren doch hätten härter kämpfen sollen. Es ist einfach makaber, sowas zu sagen.
Ich glaube, die Frage, die auch hinter diesen Filmen steht, ist, was hätte man dann anders machen können in der Vergangenheit, damit es nicht zu diesem Leid kommt? Und wer rettet die Indigenen in den USA heute?
Well, I think that's the thing, and that's what the problem with, you know, films like Avatar is that it purports these narratives that like indigenous people need to be saved, but we don't.
Ja, das ist das Problem mit Filmen wie Avatar, dass Indigene gerettet werden müssen. Aber das müssen wir nicht. Nur weil es die ganzen Defizite gibt, die die Leute vor allem sehen, Alkoholismus, Armut, das ist nicht das ganze Bild. Das zeigt nicht, wie gerade viele ihre Stammeskultur wiederbeleben. Die Leute lernen ihre Sprachen, verbinden unsere Gemeinschaften neu. Wir heilen uns selbst. Wir reagieren auf den Kolonialismus und die Herrschaft der Weißen in den USA. Wir brauchen dafür keinen Retter. Das ist der Punkt.
Okay, die Berichterstattung dreht sich in der Tat oft um die angesprochenen Probleme oder Defizite. Was ist denn noch los? Welche positiven Entwicklungen sehen Sie?
There was recently, I think Tony Hawk went to the Navajo Nation and they built a skate park there.
Neulich, da war Tony Hawk bei der Navajo Nation und hat dort einen Skatepark gebaut. Die jungen Leute dort in ihrer traditionellen Kleidung zu sehen, wie sie auf dem Skateboard waren, war sehr cool. Und es gibt noch viele andere Verbesserungen, was unsere Traditionen, die Kultur angeht. Oder auch in den Medien. Quanah Chasing Horse zum Beispiel ist erfolgreich als Model auf den Titelblättern von Magazinen. Wir haben erfolgreiche Schauspieler in Fernsehserien. In jedem Sektor, in den man schaut, gibt es Indigene. Und es ist wichtig, das auch der Jugend zu vermitteln, sie zu ermutigen, damit sie auch ihren Weg machen.
Autumn Escher Black, die indigene Aktivistin von der Southern Cheyenne Nation aus Denver, Colorado. Vielen Dank.
No problem. Thank you for having me.
Mehr aus den USA hören Sie hier regelmäßig in der Weltzeit. Das wissen Sie, wenn Sie schon länger dabei sind. Wenn noch nicht, abonnieren Sie uns gern. Ich bin André Zanto. Bis bald.